Laurentia, erstmal herzlichen Dank. Also ich finde das immer schön, dass wir hier in einer Kirche sein können und auch zurzeit dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss mich echt immer zusammenreißen, nicht in meine Maske zu singen und zu brüllen. Und ich wünsche mir, und ich glaube der eine oder andere auch, dass wir mal wieder in Zeiten kommen, wo wir hier gemeinsam singen dürfen. Bei diesem Clip, der immer so am Anfang läuft, da ist so dieser Finger, der auf das Mischpult drückt und dann geht hier so eine Reihe durch. Und ich kann mich an die Zeit erinnern, allerdings habe ich das Gefühl, dass das schon so lange her ist, wo wir hier mit vielen, vielen Menschen ohne Abstände zusammengesungen haben, Gott die Ehre gegeben haben, dieses Hosanna, ja, oder mutig vor den Thron. Und ja, das war irgendwie so ein, man hat oft das Gefühl, die Kirche bebt. Und das wünsche ich mir, dass wir, da kommt ein Nicken aus der Reihe, dass wir da irgendwann wieder hinkommen. Und mein Gebet ist, dass das irgendwann wieder geht. Wir enden heute die Habakuk-Reihe, wie du schon gesagt hast, Laurentia. Und zwar im vierten Teil. Und der heißt, in Krisen einen neuen Blickwinkel gewinnen. Und ich mache einen ganz kurzen Rückblick von den letzten vier Themen. Ich hall so ein bisschen, habe ich den Eindruck, aber das wird schon geregelt. Ne? Also das erste war, warum und wie lange noch? Damit haben wir angefangen, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten. Habakuk mit einer Frage zu Gott. Es ging um Ungerechtigkeit und es ging um Leid. Er war nicht einverstanden, was mit seinem Volk passiert und verstand Gott einfach nicht. Und vor allem das Nichthandeln und das, was Gott da gerade eben nicht tat. Und er ging zu Gott und sagte, ich verstehe das nicht, was du hier vorhast. Warum ist das so und wie lange wird das noch alles dauern? Und wir haben uns angeguckt, dass es auch in unserem Leben Situationen gibt, in Beziehungen, beruflich, finanziell, gesundheitlichen Themen, wo wir manchmal zu Gott kommen mit der Frage, warum und wie lange noch und wie geht das, warum geht es da nicht weiter? Und bei manchen Menschen kann das in richtige Krisen kommen, bei anderen sind es nur Zwischenphasen, sage ich mal, wo man einfach irgendwo festhängt. Es kann sehr unterschiedlich sein. Und wir haben auch herausgefunden, dass es gar nicht darum ging, ob man in eine Situation kommt, wo man mit diesen Fragen zu Gott kommt, sondern eher, wann das sein kann. Dass wir irgendwann gibt es Situationen, wo wir diese Fragen haben. Und im Kapitel 2, und das waren zwei Sonntage, ging es um aktives Warten. Darum, dass Habakuk sich hinsetzte und sagte, ich warte auf das, was Gott zu mir spricht. Ich höre und ich schreibe auf und gucke, wie Gott zu mir spricht. Und es wurde in diesem Teil auch noch nicht wirklich besser, sondern Gott offenbarte dem Habakuk, hey, es wird eigentlich erstmal noch mal schlimmer. Und trotzdem hat sich Habakuk entschieden zu warten und abzuwarten. Ich habe hier so ein, da haben wir ein paar Mal schon drauf geguckt, so eine gigantisch dolle Zeichnung mitgebracht, letzten Male. Und es ging hauptsächlich um diese Situation. Wenn es im Leben mal Schwierigkeiten gibt, gefühlt wir runtergehen, in Situationen, wo wir nicht einverstanden sind oder auch die wir nicht mehr in der Hand haben. Und wo Habakuk da sagt, ich warte auf eine Antwort von Gott, ich mache das aktiv, ich mache das nicht passiv. Und haben dann letztes Mal auch gesehen, wie Habakuk sich entschieden hat in diesen, ich sag mal, Aberglaube, nicht ein Aberglaube, sondern diesen Aber, dieses Dennoch, ich entscheide mich, trotz der Situation, aber an Gott dran zu bleiben. Und heute ist der letzte Tag und wir schauen in Kapitel 3 rein. Wir gucken, was passiert. Und wichtig allerdings ist mir nochmal zu sagen, an dieser ganzen Reihe ist, wir haben das in den letzten Wochen hier in der Gemeinde auch erfahren und erlebt. Es gibt wirklich Situationen im Leben, wo du unten bist, wo du ganz tief unten bist. Und was ich mit dieser Reihe eigentlich möchte, ist, dass wir uns, ich sag mal, daran erinnern und schauen, wie Gott mit uns umgeht. Und Habakuk ist ein Beispiel dafür. Es sollen keine billigen Antworten sein. Es ist auch kein, ich sag mal, systematische Anleitung, um irgendwo zu sagen, ach, ich habe ein Problem, ich mache das so und klick. Mir erzählte wieder jetzt jemand, der sagte, ja, ich hatte eine echte Schwierigkeit und da kam jemand und haute mir so ein Bibelstelle um die Ohren in Anführungsstrichen. Das hat mir in der Situation gar nicht geholfen. Und ich finde das wichtig, das gehört irgendwo auch zu der, ich sag mal, ganzen Wahrheit dazu. Es gibt einfach Situationen, wo wir uns tragen lassen müssen, wo wir Menschen brauchen, die für uns beten, die für uns einstehen und die uns ein Stück weit tragen. Und trotzdem bietet Gott immer wieder Hilfestellungen, ich sag mal, ein Gelände an, wie wir durch die Täler in unserem Leben oder in gewissen Situationen hindurchkommen. Und mir geht es darum, einfach das als Hilfestellung zu sehen, als Anhaltspunkt und als Möglichkeiten. Kein Pflaster drauf, sondern, ich sage mal, eine Einstellung. Letztes Mal endeten wir in Habakuk 2, Vers 20, den Vers habe ich euch mitgebracht. Und da hieß es, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. es sei stille vor ihm alle Welt. Werde still vor Gott, so endete das letzte Mal. Und zwar auch dann, wenn vielleicht die Umstände sich noch nicht geändert haben, die Seele dazu zu bringen, vor Gott, bei Gott anzukommen. Wir schauen uns jetzt im letzten Teil an, wie das geht. Und der erste Punkt ist, den Blickwinkel ändern. Habakuk beginnt mit einem Gebet. Und das gucken wir uns jetzt mal ausdrucksweise an. Habakuk 3, Vers 1. Gebet des Propheten Habakuk nach Schikyonot. Hört sich jetzt so an, als man das auch nicht so oft liest, dieses Wort. Das gibt es nämlich auch nur zweimal in der Bibel. Einmal bei David in einem Psalm und eben hier. Und ich habe mir gedacht, was genau bedeutet das? Und das ist eine Dichtung oder eine Sangsart und die kann mit Klagelied zum Beispiel übersetzt werden oder aber auch Musik mit Emotionen, mit Leidenschaft und mit Begeisterung. Das ist so eine gewisse Ambivalenz. Ich würde heute mal sagen, vielleicht so ein Blues. Ja? Die Stimmung, in der Habakuk das Gebet spricht, habe ich so ein Zitat gefunden, angstvolle Unruhe und sich trotz einem bietenden Selbst- und Gottvertrauen, ein triumphierender Aufschwung, getrostes Vertrauen, prophetische Gewissheit, so ein wechselnder inhaltlicher Rhythmus. Und das ist ja manchmal vielleicht so wie auch der Psalm unseres Lebens. Wir haben Strophen, da sind wir unterwegs, wo es irgendwie cool ist, wo es gut ist. Und es gibt aber auch die Strophen, wo es eher melancholischer zugeht. Und mit dieser Haltung kommt Habakuk, er trifft eine Entscheidung und sagt in Vers 2, bevor Gott die Situation für ihn geändert hat, Herr, von deinen Ruhmestaten habe ich gehört. Sie erfüllen mich mit Schrecken und Staunen. Erneuere sie doch, jetzt in unserer Zeit. Lass uns noch sehen, wie du eingreifst. Auch wenn du zornig bist, hab Erbarmen mit uns oder hab mit uns Erbarmen. Sinngemäß sagt Habakuk hier, ich habe verstanden, du bist Gott und ich bin es nicht. Und er steht mit einem Erstaunen und mit einer Ehrfurcht vor Gott und bittet Gott um Erneuerung. Er geht auf ihn zu und sagt, hilf uns, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt, in dieser Zeit, wo ich das brauche, wo wir das brauchen. Und er möchte sehen und hat auch die Erwartung an Gott, wie er eingreift, wie er sich der Sache annimmt und wie Gott anfängt zu wirken. Und ich finde es gut, diesen Blickwinkel, und bei mir ist das manchmal so, man geht ja eher so in die Resignation oder in die, oh, ich bin jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, komme mich jetzt gerade nicht mit klar. Und Habakuk sagt bewusst, ich ändere den Perspektivwechsel, ich schaue auf Gott. Und dann macht er weiter in Vers 3, Vers 3, ein bewusstes Erinnern. Das heißt, er schaut sich konkret an, wie das Laurentia uns vorhin gesagt hat, ich schaue mal zurück, was ist da gewesen. Und in Vers 3 steht, Gott kommt von Teman her, der heilige Gott kommt vom Gebirge Paran. Ich kläre das gleich. Seine Majestät überstrahlt den Himmel. Sein Glanz erfüllt die ganze Erde. Auch Teman und Paran ist jetzt auch ungeläufig. Das ist ein Stück Bibelgeschichte. Wenn man bei Mose guckt, da war das Volk Israel, das aus Ägypten herausgeführt wird von Gott. Und Gott hat gesagt, ich zeige euch ein Land, wo ihr hin könnt, wo ihr wohnen könnt. Ein super Land. Dazwischen lag eine lange Zeit. Und das Volk war herausgefordert, sie hatten Kämpfe mit anderen Völkern, sie hatten innere Schwierigkeiten, es gab immer wieder Parteiungen und Konflikte. Und es war gar nicht so einfach, auch für den Anführer von diesem Volk Mose, durch diese Zeit zu gehen. Und bei Teman und Paran war eben Folgendes, da waren besondere Begegnungen. Gott begegnete Mose und seinem Volk. Er baute es auf, er korrigierte dieses Volk, er offenbarte sich und es fanden dort ganz besondere Begegnungen für die Israeliten statt. Und Habakuk erinnert sich bewusst an diese Zeit, wo Gott zu diesem Volk gesprochen hat. So wie ich mich hier gerade daran erinnert habe, wie wir vor etwas über einem Jahr hier noch singen durften, erinnert sich Habakuk daran zurück. Und wünschte sich das auch. Und da gibt es ja diesen schönen Vers in Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das macht Habakuk hier. Ein anderes Beispiel dafür ist Paulus. Ich habe euch da auch vier Verse aus 1. Korinther 1 mitgebracht. Da heißt es, schreibt Paulus zu den Korinthern, ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr alle reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid. Das schreibt er einer Gemeinde. Und zwar während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unseren Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. Und so werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Wenn man sich jetzt den Kontext anschaut, das steht in dem ersten Kapitel von Korinther. Das war eine chaotische Gemeinde. Da gab es Spaltungen, da gab es Gerichtsverhandlungen, da gab es tierisch Streit, da gab es auch komische moralische Geschichten. In einer Stelle ermahnt Paulus Männer, die eine sexuelle Beziehung zu der Mutter ihres Vaters, zu der Frau ihres Vaters haben. Jetzt ist das offen, ob das die Mutter oder die Stiefmutter ist, aber das war eine chaotische Gemeinde. Und zu dieser Gemeinde schreibt Paulus ganz am Anfang, ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken. Ich finde das den Hammer. Und vielleicht denkst du ja jetzt an deine Gemeinde oder an diese Gemeinde. Und wenn du denkst, ich wüsste noch so einiges, was da besser gehen könnte. Paulus macht auch, er beginnt mit dem Blickwinkel an Gott und erinnert sich daran. Und ich möchte zwei, drei Beispiele hier aus dieser Gemeinde und aus meinem Leben mitbringen. Wir hatten letzte Woche, wir nannten das Leitungsagenda, Leitungsklausur. Wir haben uns zusammen hingesetzt und mal geschaut, wie geht es eigentlich zurzeit weiter? Wie geht es einem nach Corona? Was sind Themen, die uns gerade dringlich beschäftigen? Aber was ist wichtig? Was ist vielleicht nicht so wichtig? Und wir haben die Themen mal so ein wenig geklustert und versucht, eine Struktur da reinzubringen. Und das war gut für uns als Team. Wir haben uns besser kennengelernt. Wir sind noch nicht so lange zusammen. Aber als ich abends nach Hause kam, war ich irgendwie erschöpft. Und ich war müde und habe gedacht, Mann, das ist doch so viel. Wie soll das denn alles gehen? Was ist hier? Wir hatten schon mal viel einfachere Zeiten als Gemeinde. Und ich war irgendwie auch gefrustet und ich war, ja, einfach, mein Kopf war unten, ich war müde. Und es gibt immer wieder mal Zeiten in meinem Leben, und ich weiß nicht, ob das in eurem Leben ist, wo man sich so hinterfragt und denkt, schaffe ich das überhaupt noch? Kriege ich das noch hin? Bin ich hier noch an meinem Platz? Und ich fand eben super interessant, wie dann ich gelernt habe in dieser Woche, weil ich ja diese Predigt auch hier in der Vorbereitung war. Ich habe mich bewusst hingesetzt und erinnert. Einen Termin hatte ich mit Paul, da haben wir uns alte Ordner angeguckt, wo wir einfach nur aufgeräumt. Und wir haben reingeguckt, was ist da, ich habe hinter mir mal hingesetzt, was ist da eigentlich gelaufen früher? Das waren Ordner, die damit zu tun hatten, unsere Geschichte dieser Gemeinde. Und da waren Protokolle und da waren auf einmal Themen, wo ich im Nachhinein gedacht habe, krass, das alles hat Gott gemacht. Wenn ich mich so an hier, als wir diese Räumlichkeiten gekauft haben, wie viel Unsicherheiten und Fragen waren da? Wie viel Schwierigkeiten kamen danach auf uns als Kirche zu? Und wie hat Gott immer wieder neue Möglichkeiten gezeigt? Und ich konnte wieder Ruhe kriegen. Und auch in diesen persönlichen Situationen, wenn wir unterwegs sind und merken, hey, ich weiß gerade nicht, wie es dran geht, begeistert mich, wie Jesus in mein Leben spricht. Und ich wünsche mir, dass er es auch in euer Leben spricht. Weil er das oft so auf der liebenvollen Art macht, auf der schützenden Art macht, auf der aufbauenden Art macht. Auf der Art, die uns gut tut und wo wir Korrektur annehmen können. Nicht die Holzhammer-Methode, sondern die Schau her, was ich getan habe. Und ich kann mich daran erinnern, wie Gott wirkt und wie Gott bei mir war. Anwalt, Mentor, Seelsorger, Coach, Freund und ich kann sogar sagen, mein Gott. Und das macht mir wieder Mut, mich, wenn ich mich zurückerinnere, wieder nach vorne zu gucken. Habakuk wird konkret. In 4, Vers 6 schreibt er, wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor, wie die Strahlen der Sonne. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Die Pest geht vor ihm her und Seuchen folgen ihm auf dem Fuß. Wollen wir gar nicht so gerne hören. Ist auch eine schwierige Auslegung, ob das jetzt Lyrik ist oder auch Gott einfach hier Habakuk klar macht, Gott kämpft mit harten Bandagen gegen das Böse in der Welt, ich weiß es nicht. In Vers 6 sagt er, wenn er stehen bleibt, bebt die Erde. Und vor seinem Blick erschrecken die Völker. Er lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt Gott von jeher. Habakuk erinnert sich daran nicht nur, was er mit dem Volk Israel Gutes getan hat, sondern er macht sich auch klar, wer Gott ist, welche Größe und welche Macht er hat. Wir haben das gerade gesungen, the world shakes, also wenn die Erde bebt. Mit so einem Gott haben wir zu tun. Und bei mir geht es manchmal so, das geht mir oft unter in meinem Alltag, in alles, was so um uns herum Lärm macht. Und er macht sich klar, wie Gott ist, nicht nur, was er früher getan hat. Ich habe vor ein paar Wochen mit jemandem gesprochen, seine Frau verloren. Und das eine ist so dieses, was jemand getan hat. Stell dir mal jemanden vor, der dir sehr wichtig ist. Guter Freund, deine Eltern oder ein Partner. Und wenn der nicht mehr da ist, ist das eine natürlich, was man zusammen gemacht hat oder vielleicht derjenige für dich getan hat. Dir geholfen in der Schule oder hat dir für einen beruflichen Situation weitergeholfen oder in persönlichen Situationen. Das ist aber immer nur das eine. Und das andere ist, wie jemand ist, welche Eigenschaften er mitbringt, welche Verhaltensweisen jemand mitbringt. Und Habakuk macht hier beides. Er erinnert sich daran, was Gott getan hat, aber auch, wie Gott ist. Und dieses Erinnern, diesen Blick auf Gott, hilft ihm, seine Stimmung zu ändern und seinen Blickwinkel zu drehen. Kein passives Ertragen und einfach den Kopf in den Sand stecken, sage ich mal. Es gibt Situationen, wo ich am Anfang gesagt habe, da kommen wir nicht so ohne weiteres raus. Es gibt aber auch manchmal Situationen, wo wir vielleicht einfach herauskommen, aber uns manchmal selbst auch so ein bisschen im Weg stehen. Ich habe da mal so einen ganz kleinen Clip mitgebracht.
So viele Christen stecken ihren Kopf in den Sand. Wenn der Arzt ihnen sagt, dass sie etwas an ihrem Lebensstil ändern sollten, möchten sie lieber nicht mit der Wahrheit konfrontiert werden und stecken lieber den Kopf in den Sand. Wenn die Ehe in Schwierigkeiten steckt und eigentlich jeder sieht, dass das Paar Unterstützung und Beratung braucht, heißt es nur, nein, so etwas brauchen wir nicht. Der Kopf wird lieber in den Sand gesteckt. Oder es gibt finanzielle Engpässe. Da hört man nur, aber ich brauche jetzt das neue Auto, jetzt, sofort. Und den Urlaub buchen wir auch gleich mit. Sie kaufen alles im Glauben und stecken ihren Kopf in den Sand. Wenn der Sturm kommt, sind manche Christen nicht vorbereitet. Sie stecken lieber den Kopf in den Sand. Sie wollen der Wahrheit nicht ins Auge sehen. Sie wollen nicht sehen, was wirklich vor ihnen liegt. Sie stecken ihren Kopf in den Sand. Vielleicht sagt Gott jetzt gerade zu dir, zieh deinen Kopf heraus.
Ja, vielleicht sagt Gott das gerade zu dir. Probleme nicht ignorieren. Wie gesagt, es gibt Themen, da kommen wir gerade selber nicht raus, aber es gibt auch Themen, wo wir uns vielleicht selbst hineinmanövriert haben. Und diesen Blick eben auf diesen Gott zu haben und zu überlegen, oft ist das ja so, wir sagen Gott im Gebet oder im Gespräch immer den Berg, den wir so vor uns sehen. Ja? Und vielleicht einfach mal als Trainingsfeld dem Berg zu sagen, nicht wie groß der Berg ist, sondern wie groß eigentlich dein Gott ist, um auch da einfach mal einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Und das Dritte ist, was Habakuk macht, ich habe das mal genannt, Gott umarmen. Gibt wieder verschiedene Überlegungen und Auslegungen, was jetzt der Name Habakuk bedeuten kann. Eine Möglichkeit ist Kämpfer oder Umarmer. Ich will auch kein Dogma rausmachen und keine sagen, das ist so. Also eine Vermutung, wenn man die nächsten Verse liest, gefällt mir das sehr. Es geht weiter in 3, Vers 16. Als Gott mir das alles zeigte, also die Verse dazwischen sind noch viele Stellen darüber, wie Gott ist und was Gott getan hat. Als Gott mir das alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben. Der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Noch gibt es keine Feigen oder Trauben und noch sind keine Oliven zu ernten. Noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafhürden und Viehställe stehen leer. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt sich mit Freude. Der erste Teil ist, ich realisiere nochmal, wie groß eigentlich mein Gott ist, mit dem ich unterwegs bin. Und ich möchte uns auch hier einfach nochmal Mut machen, dran zu schauen und zu erinnern, wie Gott da eigentlich ist in unserem Leben. Und dieses, wie Habakuk da schreibt, ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Das geht ja manchmal irgendwo verloren. Und vielleicht bekommen wir da einfach einen neuen Blick hin, mit wem wir es hier zu tun haben. Habakuk war überwältigt. Und das, obwohl sich seine Situation noch nicht geändert hat. Er entscheidet sich dagegen diesen Kampf und diese Fragen und ich sage mal dieses Bild, er umarmt die Situation und er umarmt seinen Gott und sagt, okay, ich vertraue dir, ich will mit dir weitergehen. Und er überspielt das auch nicht, er leugnet das nicht, er setzt seinen Kopf nicht in den Sand. Und der zweite Vers, da war es, das muss man auch immer überlegen, keine Trauben und Feigen und Oliven ernten wir alle nicht, ja, die holen wir im Lidl. Und die Felder und Schafställe haben wir, glaube ich, auch die wenigsten hier. Ich weiß nicht, ob ihr ein Feld oder einen Schafstall habt oder sowas. Aber das ist ein Bild dafür, dass das, was Habakuk braucht, noch nicht eingetreten ist. Dass das, wo er sagt, das wünsche ich mir und was Gott ihm zugesagt, ist noch nicht da. Und trotzdem sagt er, ich kann jubeln. Und ich weiß, dass der Herr, der Gott, mir hilft. Und zwar, weil er das zugesagt hat. Das macht Habakuk hier sich klar und kann das aushalten, diese Spannung, dieses noch nicht, aber bald. Und durch dieses bewusste Erinnern, durch dieses Umarmen, bekommt Habakuk einen neuen Blickwinkel. Und ich wünsche, dass wir da auch was vom Mitnehmen für die kommende Woche. Ich habe euch noch ein praktisches Bild mitgebracht. Warte mal noch kurz. Ich glaube, die meisten von uns sind schon mal Fahrrad gefahren und ein paar fahren auch Motorrad. Und da ist eine sehr schöne Anwendung. Wenn man Fahrrad fährt, fange ich damit an, und du bist zum Beispiel eng an einem Graben unterwegs und du guckst immer in den Graben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwann landet, ist sehr hoch. Oder wenn du so Hütchen machst und versuchst, oder ich habe immer gerne auf den Straßen diese weißen Streifen mal so zwischengefahren, wenn die eng sind und du guckst auf diese Streifen, fährst du meistens da drüber. Beim Motorradfahren, für die, die das von euch kennen, ist das so, wenn ich in eine Kurve reingehe und ich immer nur vor meinen Reifen schaue, dann sehe ich den Gulli, ich sehe eventuell die Bitumenschicht, die das Rad ins Rutschen bringen kann, ich sehe vielleicht Dinge, wo ich abgelenkt bin oder den Rand, wo ich zu nah dran bin. Und eigentlich schaut man da immer an das Ende der Kurve. Kannst du das Bild mal mitbringen? Ich hab das mal, genau. Vielleicht kann man das hier sehen. Der Junge ist unterwegs. Das Motorrad hat eine gewisse Kurve, aber der guckt in eine andere Richtung. Der guckt dahin, wo er hin will. Und nicht da, wo er gerade ist. Bei jedem Motorradtraining ist das Erste, was man lernt, den Blickwinkel dahin zu tun, wo ich hin möchte. Und nicht da, wo ich gerade bin. Würde dieser Mensch jetzt direkt vor sein Vorderrad gucken, kriegt er die Kurve nicht. Ich weiß nicht, beim Fahrradfahren sind die Schräglagen vielleicht nicht so, aber das ist ähnlich. Ja, Friedemann, ne? Es gibt also auch da Situationen, wenn du schnell unterwegs bist und du guckst vor dein Fahrrad, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du ins Straucheln gerätst. Danke, kannst du ausmachen. Und das ist so auch nochmal einfach als Bild zum Mitnehmen, dahin gucken, wo das Ziel ist, wo Gott meint, da möchte ich mit euch oder möchte ich mit dir hingehen. Im ersten Teil hatten wir als Beispiel den Abraham, der in seinem Zelt saß und mit den Fragen zu Gott kam, warum es nicht weitergeht mit seiner Nachkommenschaft. Da war ja dieses Thema mit dem Alter und den Kindern und das war alles ein bisschen schwierig. Und Gott kam irgendwann und sagte, komm mal raus aus deinem Zelt, schau in den Himmel, schau dir die Sterne an. So viel werden es, auch wenn du es jetzt in deinem Zelt noch gar nicht denkst. Da hat auch er einen Blickwinkel, eine Änderung des Blickwinkels erfahren. Und Gott lädt uns ein, lädt dich ein, lädt mich ein, in unserem Leben zu schauen, wo wir vielleicht den Blickwinkel ändern können. Kapitel 1, bleib dran. Mit all deinen Fragen zu Gott gehen, aber nicht aufgeben. Kapitel 2, aktiv warten. Nicht aus den Beziehungen zwischen Gott oder anderen Christen, die dir gut tun, auszubrechen. Auch wenn es gerade nicht weitergeht. Und Kapitel 3, ändere deinen Blickwinkel. Lass uns gemeinsam unseren Blickwinkel ändern, auf Gott hin und uns an ihn erinnern. Auch wenn sich nicht alles sofort ändert, die Situation um uns herum, aber wir können uns ändern. Gott kann in uns eine Veränderung geschehen lassen. Auf den Höhen unseres Lebens, unserer Glaubenslebens, unserer Situation, Gott anzubeten, ist gut. Und das ist richtig. Und es hilft uns auch, dort Momente zu sammeln, an die wir uns erinnern können. Aber es ist nicht so schwer. An den Tiefpunkten unseres Lebens sich hinzusetzen, ist auch gut, ist auch richtig, aber es ist umkämpft. Und es ist schwer. Aber es stärkt unsere Beziehung, unseren Glaubensweg mit Jesus. Und Gott möchte diesem kaputten oder gebrochenen Docht wieder eine Stabilität bringen. Es gibt diese Stelle auch, den glimmenden Docht, den gebrochenen halt wieder aufrichten und den glimmenden Docht wieder anzünden. Und wenn du jetzt in Situation bist, wo du denkst, bin ich gerade, erinnere dich daran. Und wenn du jetzt alles gut läuft, was ich natürlich mir auch wünsche und hoffe, und eine Situation kommt, wo du dich so fühlst, einfach daran erinnern und wünschen, mit Gott ins Gespräch zu gehen, den Blickwinkel auf Gott auszurichten. Und der finale Vers, Vers 19 in dem Buch Habakuk 3. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig, wie eine Gazelle, oder wie die Gazelle, in anderer Stelle steht Hirsch, in der anderen Übersetzung, und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Eine Gazelle, wenn man sich das mal anschaut, die läuft darum, wo Steine sind, wo wie nennt man das denn hier so, ja, wenn da irgendwas tief, eine Spalten, Gebirgsspalten, wo man drüber springen muss. Es sind sehr steile Abhänge, wo eine Gazelle unterwegs ist. Und Habakuk macht sich klar, ich kann diese Themen in meinem Leben, sei es Abhänge, sei es die Steinsbrocken, Gott gibt mir die Kraft, da drüber zu kommen. Nicht meine Fragen, nicht meine Sorgen, nicht deine Fragen, nicht deine Sorgen definieren uns, sondern wie wir in Jesus sind. Den Blickwinkel einfach neu auf ihn. Denn das Leid von Jesus ersetzt nicht das Leid, wo wir unterwegs sind, aber es kann uns neu definieren. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat einen Sieg errungen. Einen Sieg für dich und einen Sieg für mich. Und er weiß um das, was uns hier, wie bei den Israeliten damals, in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit, wo wir unterwegs sind, beschäftigt. Was uns herausfordert, was uns gut tut. Und er gab sich hin, damit wir das einfach immer wieder neu mit ihm machen können. An einem Hügel, an einem Kreuz. Und auch er hat sich die Frage gestellt, warum hast du mich verlassen? Die hat er Gott gestellt. Wir dürfen mit diesen Fragen zu Gott kommen, aber wir dürfen unseren Blickwinkel erinnern. Ich ende. Bewusst erinnern, vielleicht zwei, drei Fragen mal für dich. Was ist eigentlich zurzeit deine Geschichte mit Gott? Was sind die Meilensteine in dem Leben, an die du dich erinnern kannst? Wodurch ist dein Glaube in der Vergangenheit gestärkt worden oder gewachsen, inklusive schwieriger Situationen? Oder Gott umarmen? Welches Thema, welches Problem schiebst du vielleicht schon länger vor dir her, wie der Typ, der den Kopf in diesen Sand gesteckt hat? Und zu sagen, ich nehme diese Woche vor, dieses Problem anzugehen. Und ich gehe damit konkret auf meinen Gott zu. Und vielleicht brauche ich auch Leute, die mir helfen. Dann suche ich mir jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, mit dem ich darüber beten kann. Und ich gehe das Thema an. Und ich mache mir eine Wiedervorlage in ein paar Wochen und schaue einfach, wie weit ich da gekommen bin. Vielleicht gibt es aber auch jetzt Menschen hier, oder wenn du gerade diesen Podcast schaust, und du bist noch ganz am Anfang deine Beziehung zu Jesus. Und dann wünsche ich mir einfach, dass du diesen ersten Schritt auf ihn zumachst. Diesen ersten Weg auf Jesus zu und ihn einfach in dein Leben hineinlässt. Und je nachdem, wie lange wir schon unterwegs sind, fordere ich uns einfach heraus, in der nächsten Woche das einfach neu auf dem Schirm zu haben, den Blickwinkel zu ändern und zu erinnern und mit den Themen, wo wir unterwegs sind, Gott zu umarmen. Ich möchte noch am Schluss mit uns beten. Wer kann, der kann einfach aufstehen oder sitzen bleiben. Und ihr könnt schon mal hier nach vorne kommen. Lieber Herr, ich danke dir für die vielen guten Erinnerungen in meinem Leben, die ich mit dir gemacht habe, die wir beide gemeinsam gemacht haben. Das tut mir total gut, wenn ich mich daran erinnern kann. Und es hilft mir, wenn ich einfach in Zeiten bin, wo ich mich überfordert fühle oder wo ich immer den nächsten Schritt nicht so ganz sehe. Und ich bitte für jeden hier im Raum und für jeden, der gerade an der Kamera oder am Bildschirm sitzt, dass wir uns einfach neu in Erinnerung rufen, mit wem wir es zu tun haben. Mit dem mächtigen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Mit dem Gott, der Mensch wurde und an dieses Kreuz hier auf der Erde ging, um uns zu versöhnen, um die Beziehungen wiederherzustellen. Und ich bitte für jeden, der ganz am Anfang dieser Beziehung steht oder vielleicht noch vor diesem ersten Schritt. Und wenn du das gerade hier zu Hause zuschaust, sprich einfach nach, dass du sagst, Herr, hier bin ich und ich möchte mein Leben dir übergeben. Ich möchte mein Leben an dir, an deinem Leben ausrichten. Ich möchte die Dinge, die mich behindern, die mich vielleicht ausbremsen, die falsch sind, dir bekennen und sagen, ich möchte neu starten. Ich möchte neu mit dir gehen. Und für die, die jetzt lange unterwegs sind mit dir, vielleicht viele, viele Jahre, sprich einfach jetzt in unser Herz, was unser nächster Schritt ist, an was wir uns erinnern können, wo wir vielleicht den Kopf aus dem Sand holen müssen und ein Problem konkret angehen müssen, was uns im Weg steht. Und ich danke dir, dass du so erlebbar bist. Ich danke dir, dass du so echt bist. Und ich danke dir, dass wir dich haben. Und ich danke dir, dass wir dich kennen. Und ich möchte dich für diese Gemeinde hier bitten, für all die Themen, die so gerade da sind, hilf uns das auch aus deinem Blickwinkel zu sehen. Amen.